lasst mich so anfangen. In Kansas City geht es darum, dass der dortige Leiter, der auch übrigens einmal hier war oder mehrfach sogar hier war und der auch einmal in der Bibelschule Unterricht gab und dann gesagt hatte, das war der Höhepunkt seines Lebens. Ich hatte mich damals sehr gewundert über diese massiv klingende Aussage. Ich dachte, das ist amerikanisch. Mike ist jemand, der, wiewohl er Amerikaner ist, ein so deutsches Gemüt hat, dass das glaubhaft war. Dieser Mike hat das Anliegen, durch viel Anbetung die Gegenwart Gottes zu erleben und anderen anzubieten und andere auf den Geschmack zu bringen, dass sie auch hineinsteigen in diese unsere vornehmste Aufgabe, mit dem Herrn zusammen zu sein. Und das ist so ein Teil, sogar der wichtigste Anteil als Hintergrund für seine ganze Tätigkeit und für dieses originelle Ding, was er drüben in Kansas City seit einigen Jahren auf die Beine gestellt hat. Es sind also ungefähr 400 Mitarbeiter dort, die diesen Dienst verrichten. Fast alle sind im Sinne von Jugend einer Mission durch irgendwelche privaten Sponsoren und Freundeskreis finanziert. Wir haben auch eine Bibelschule. Und er möchte einfach diesen entscheidenden Gesichtspunkt so hineinbringen in die Christenheit. Und es hat folgenden Hintergrund. Er sagte einmal, hat es auch beschrieben in Büchern, dass er vor mehreren Jahren, vielen Jahren vielleicht sogar, als er einmal besuchsweise in Ägypten war, erlebte, wie in einer großen Offenbarung oder göttlichen Erscheinung der Herr zu ihm sprach und ihm sagte, dass im Verlauf seiner Generation Gott dafür sorgen wird, dass das Verständnis des Christseins in großer Breite weltweit so verändert wird, dass die Christen die erste Priorität im Leben mit dem Herrn erfahren und genießen sollen. Und diese erste Priorität besteht darin, und das ist eine Botschaft, die ich heute euch so vermitteln will und ans Herz legen will, dass wir nicht nur eine Bekehrung erfahren, dass wir nicht nur Vergebung der Sünden erfahren, dass wir nicht nur ewiges Leben bekommen, dass wir nicht nur gerecht werden durch Gottes geschenkte Gerechtigkeit, dass wir nicht nur Kinder Gottes werden, sondern dass wir dann, und zwar schon hier auf Erden, diese intime Beziehung mit dem Herrn so erfahrungsgemäß, buchstäblich erleben, spüren und genießen und in dieser Intimität mit ihm leben und dass unser höchstes Lebensziel und unsere größte Freude, unser Genuss und unsere praktische Erfahrung wird, nicht nur ein Ziel. Das sagte der Herr zu ihm. Er wird das erfahren und er soll das Seine dazu tun und Gott wird durch seinen Heiligen Geist ihn dazu befähigen. Und dann hörte er vom Herrn weiter. Das wird dann zur Folge haben, dass die Gemeinde Gottes in Konsequenz dieser starken und tiefen und beständigen Erfahrung mit solchen Kraftwirkungen und göttlichen Befähigungen und einem Heilungsdienst ausgestattet werden, dass sie die Fremden nicht mehr erreichen werden mit einem großen Maß von Worten und Versuchen auf verbaler Ebene, auf Verkündigungsebene sie überreden, überzeugen zu wollen, sondern dass der Heilige Geist direkt zu ihnen sprechen wird. Und ihr könnt euch vorstellen, dass mich das ganz schön bewegt hat. Denn das ist exakt eigentlich mein Ziel. Dafür stehe ich, davon träume ich. Das ist so mein Lebensziel und so verstehe ich auch den Weg unserer Gemeinde. Und in diese Hinsicht, diese Richtung wollen wir gehen. Und dazu will ich euch ermutigen. Und damit wir so ganz deutlich den Kontrast erleben, wie das aussieht, will ich euch anhand so von 4 Ebenen, wie man Nachfolge erleben könnte, wie sie ganz nützlich und ganz schön ist, aber was das eigentliche Original ist, will ich euch das ein wenig verdeutlichen. Die erste Ebene besteht darin, dass wir Jesus verkündigen als den Erretter, als den Herrn, der alle Schuld, alle Nöte, alle Sünde, alle Verbindlichkeiten auf sich genommen hat und getragen hat und darunter kaputt gehen musste, sterben musste, weil Sünde zum Tode führt, aber dann eben auferstanden ist und uns jetzt Gerechtigkeit bringt und durch den Heiligen Geist das anbietet. Und wenn wir das so hören und annehmen, erleben wir eine wirkliche Verwandlung in der Art, dass wir tatsächlich Kinder Gottes werden, dass das, was ich gerade aufgezählt habe, alles stattfindet. Mit der anschließenden Gewissheit, ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, ich bin errettet. Vielleicht ein Ausdruck, der jemanden, der das nicht kennt, ganz komisch und seltsam und exotisch oder befremdlich vorkommt, aber der für den, der es erlebt hat, eine Selbstverständlichkeit ist, eine Gewissheit darstellt. Ich bin errettet, errettet aus ewiger Verdammnis, errettet von des Fernseins von Gott, errettet von mir selbst und dem Fluch, der auf mir liegt, auch von meiner Vergangenheit. Ich habe Vergebung empfangen, ich bin von Gott angenommen, ich bin eingegliedert worden in seine Familie. Ich gehöre ihm und ich weiß, dass ewiges Leben in mir ist und auf mich wartet, wenn ich dann einmal sterbe und dann in den Himmel zum Herrn komme. All das, ihr Lieben, ist eine erste Ebene und sie ist wunderschön. Aber sie ist, lasst es mich einmal ganz deutlich sagen, in der Christenheit in vergangenen Jahrhunderten, Jahrzehnten, dann häufig so genutzt worden, dass dann die geistlichen Leiter kamen von irgendeiner Ortsgemeinde oder Kirche oder Konfession oder aber das eigene Gewissen dann auch auftrat und dann sagte, aber jetzt musst du was tun. Jetzt musst du was tun. In meiner früheren Gemeinde, aus der ich komme, eine Freikirche, an die ich gerne zurückdenke, war es üblich, und nicht nur dort, sondern so durchgängig in all den Freikirchen, wenn man sich bekehrt hat, dann kam der Pastor mit einem bedeutungsvollen, fragenden Blick und sagte, hör mal zu, nun du einmal jetzt den Herrn gefunden hast, musst du etwas für den Herrn und die Gemeinde tun. Und folgende Möglichkeiten stehen dir offen. Da ist der gemischte Chor, der braucht gerade im Alt einige Stimmen. Und dann auch in meinen Zeiten der Männerchor, in dem ich auch drin war, mit sehr viel romantisch gefühlsduseligen, frommen, schönen, engagierten Liedern. Der braucht dich auch. Und natürlich die Sonntagsschule, die Kinderarbeit, ja. Die haben einen chronischen Mangel an Mitarbeitern, ja. Und auch die Jungscha. Du bist 35 Jahre alt, setzen wir mal in den Fall, ja. Du bist der geborene Jungscha-Leiter. Und wir stecken dich aber erstmal in die Sonntagsschule, dass du ja mal ein Vierteljahr das auch lernen kannst. Und dann wirst du weitermachen. Also wir wurden, das kennen viele unter uns, oder hoffentlich doch nicht zu viele, weil nicht alle diese Vergangenheit hinter sich haben. Wir wurden dann da und dort hineingesteckt und sollten arbeiten zum Wohl der Gemeinde. Die Gemeinde sollte vorankommen, die Gemeinde sollte gebaut werden, sollte stabilisiert werden, sollte sich erweitern. Auch es gab auch Missionstrupps dabei und Traktatvereine und dergleichen. Grässlich. Aber gut, es gab das alles. Und so wurden wir engagiert zum Wohl der Gemeinde. Das war also eine gemeindeorientierte Form von Nachfolge und von Hingabe. Da konnte viel Gescheites rauskommen, ohne Frage, aber auch sehr viel Druck. Und dasselbe geschah auch auf persönlicher Ebene, dass man diese Denkweise, diesen Lebensstil, dieses Verpflichtetsein übernommen hat und dann in seinem privaten Dienst für den Herrn arbeiten wollte. Und das war damals auch heute noch. Aber ich denke jetzt schon, mehr in den Begriffen meiner eigenen Geschichte. Das war damals eine solche Selbstverständlichkeit, das wurde gar nicht in Frage gestellt. So ist es einfach, das gehört sich so. Als Kind Gottes muss man in der Gemeinde arbeiten. Und da ist übrigens sehr viel Wahres dran und Richtiges dran. Und wenn jemand hier ist, der ein Kind Gottes ist und der die Gemeinde genießt und du hast Freizeit und du arbeitest nicht für den Herrn, auch nicht für die Gemeinde, dann will ich ganz und gar damit nicht sagen, dass du jetzt einen Freibrief hast, immer in dieser angeblich gottgewollten Passivität bleiben zu dürfen. Habe ich nicht gemeint. Aber ihr habt es verstanden, hier in dieser Form von Christsein ist vieles aus dem Ruder gelaufen. Und diese Kernzielsetzung, es muss die Gemeinde gefördert werden, kann in dieser Weise vom Worte Gottes her nicht unterstützt werden. Natürlich soll die Gemeinde Gottes gefördert werden. Natürlich will der Herr, dass sein Leib auf Erden fungiert und lebt und vorankommt und die Welt einlädt. Gar keine Frage. Aber doch mit einem anderen Stil, mit einer anderen Begründung. Also diese Gemeindeorientiertheit ist die erste Ebene, die ganz gewiss nicht Gottes ursprünglicher Plan ist. Dann gibt es eine zweite Ebene. Und bevor ich diese vorlese oder erkläre, will ich mal ein Wort Gottes vorlesen, auf das man sich dabei berufen kann. Matthäus 22, die Verse 37 und 39. Jesus spricht zu ihm, also ein Pharisäer: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Diese zweite Ebene von Nachfolge Jesu und Verständnis des eigenen christlichen Lebens bezieht sich auf dieses Bibelwort und erstmal auf den zweiten Teil, dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Also es geht um eine Menschenorientiertheit im Sinne von Liebe zu den Menschen, um ihnen Gutes zu erweisen, um ihnen zu helfen, um für sie da zu sein, um sie in ihrer Not aufzusuchen. Und ihr Lieben, das ist um einiges überzeugender und biblischer und das ist korrekt und das ist richtig. Und doch, ihr Lieben, wenn wir dabei bleiben wollen, würden wir Schiffbruch erleiden, denn keiner unter uns schafft das allein mit der Zielsetzung und Entscheidung, ich will lieben, auch tatsächlich bleibend und ausdauernd lieben zu können. Und wenn die Motive die ehrlichsten sind und auch sogar aus einer richtigen Begeisterung zum Herrn und zu der neuen Erfahrung des eigenen geheilt und errettet werdens kommen, ihr Lieben, wenn das so der einzige Hintergrund ist, ja, werden wir das nicht lange durchhalten können. Das wird sich hin entwickeln zu einem sich abmühen. Das wird mühsam werden. Wir werden merken, dass wir, ehe wir uns versehen, in einem geistlichen, christlichen Helfersyndrom landen, das dann so aussieht, dass es uns gut tut, anderen zu helfen, weil wir dabei spüren, dass wir etwas Wichtiges und Richtiges tun und uns letztlich selbst bedienen. Ihr Lieben, die Dinge gehen ganz unmerklich ineinander über, nicht so klar, wie ich es gerade ausgedrückt habe, aber das wird in jedem Fall, und zwar unvermeidbar, tatsächlich unvermeidbar, so ablaufen. Und das wird dann sehr, sehr anstrengend sein. Und in dieser Selbstverliebtheit und Selbstbezogenheit, immer unter der Überschrift, wir müssen die anderen lieben, wir müssen den anderen helfen, wir müssen sozial tätig sein, wir müssen die Leute rausholen von ihren Nöten, wir müssen zur Straße gehen. In diesem Engagement werden wir erleben, dass wir dann bald zur Erschöpfung kommen, weil wer einfach nur so lieben will und keine anderen Quellen hat, dann seine Liebe von sich selbst aus den eigenen Ressourcen holen muss. Und das geht nicht gut. Das wird sehr mühsam. Man wird mal müde werden und ausgebrannt sein. Und man wird sich vielleicht aufraffen und es immer wieder neu schaffen und durch göttliche Hilfe auch tatsächlich neue Energien und neue Begeisterung bekommen. Aber das ist nicht das, was der Herr will. Lasst euch das sagen. So toll das klingt, so erhaben das erscheint, so wunderbar das anmutet, so großartig die Worte sind, wenn wir eine Gemeinde sein wollen oder einzelne Nachfolger Jesu sein wollen, die einfach nur diese eine Verpflichtung, dieses eine Ziel haben, zu lieben und zu lieben, wenn das alles ist, so heroisch und so schön das klingen mag, wir werden es nicht lange schaffen, das geht nämlich so nicht. Dazu braucht man eine andere Priorität, nämlich das, was in diesen drei Sätzen, die ich gerade vorgelesen habe, am Anfang steht. Wir sollen Gott zuerst lieben und von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüt, mit ganzem Verstand sogar, wir sollen für ihn da sein. Und diese Liebe, die wir dann erleben und aufbringen, ihr Lieben, die hat es an sich, dass sie dann uns befähigt, wenn wir erst ihn lieben, dass wir dann auch andere lieben können. Ihn von ganzem Herzen zu lieben, das meint, ihn zu erfreuen. Das meint, auf ihn ausgerichtet zu sein. Das meint, nicht mehr bezogen zu sein auf zweit- und drittrangige Ziele. Das meint, ihn anzuerkennen, alles nur von ihm zu holen, von ihm zu erwarten und ihm zurückzugeben. Und ihn dabei zu ehren. Das war ein Punkt, den wir auch draußen in Bollmannsruh besprochen haben. Ich will ihn ganz kurz, nicht in der ganzen Ausführlichkeit, wie es eigentlich notwendig wäre, mal ein wenig vor euren Augen entfalten. Ihr Lieben, wir müssen uns mit diesem Gedanken beschäftigen, der ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass wir auch Gott etwas geben wollen. Gott ist kein Prinzip, das irgendwie im Äther hängt. Gott ist eine Person. Gott ist das Modell von Person, die entscheidende Person, nach der wir geformt und entwickelt sind und geschaffen worden sind. Gott ist jemand, der lieben kann, der reden kann, der denken kann, der planen kann, der schöpfen kann, der all das kann, nur viel besser, was wir können, und der auch etwas an sich hat, was wir gar nicht so von ihm erwarten würden. Gott ist jemand, der Gefühle hat. Unser Herr hat vollkommene, echte, redliche, saubere Gefühle, aber er hat Gefühle. Mit Gefühl hat er auch ein Verlangen nach Menschen, nach einer Begegnung mit Personen, die auf seiner Ebene sind. Er hat einen Hunger nach uns. Er hat ein Verlangen nach uns. Er will, dass wir, die wir sein Erbe sind, dass wir ihm dienen. Und indem wir ihm dienen, erleben, wie er uns dient. Er will uns zu essen geben, nicht nur leibliche Speise, sondern geistliche Speise. Er will die letzten Bedürfnisse in uns stillen, aber er will, dass wir, wenn wir das so erfahren haben, auch ihm zurückgeben. Wir haben einen Gott, der Hunger hat, geistlichen Hunger hat. Und er kann den Hunger nur stillen an den Menschen, die von ihm leben. Er kann nicht von menschlichen, natürlichen, weltlichen Dingen gespeist werden. Das alles gefällt ihm nicht. Die Frucht unserer Lippen zum Beispiel, wie es im Hebräerbrief heißt, unser Lob, unsere Anbetung, ist ihm ganz, ganz kostbar. Unser neuer Charakter, das, was wir gehört haben, was aus unserem Geist sich entwickelt und geboren wird, die Frucht des Geistes, Liebe und Freude und Friede und Geduld und Sanftmut und Keuschheit und Freundlichkeit, das ist eine Frucht, die er auch essen möchte. Das ist ein ganz interessanter Zusammenhang. Ich denke, ich werde eines Tages mal eine Predigt darüber halten. In Bollmannshohe ist mir deutlich geworden durch einige Entdeckungen, da gibt es ganz interessante Zusammenhänge, die auch etwas zu tun haben mit einer bestimmten Frucht, nämlich mit der Feige. Aber das will ich jetzt nicht weiter hier entfalten. Das soll einmal später kommen. Aber ihr sollt wissen, unser Herr, weil er wirklich eine Person ist und weil er einen Mund hat, einen göttlichen Mund und weil er einen göttlichen Magen hat, der nicht mit diesseitigen sichtbaren Speisen gefüllt sein soll und bedient werden kann, dieser unser Herr hat ein Verlangen, auch etwas zu essen. Und das ist unsere übernatürliche geistliche Frucht, die Veränderung unseres Wesens, unseres Charakters. Und darüber steht recht viel im Worte Gottes. Zum Beispiel Psalm 1. Kannst du mal Psalm 1 an die Wand werfen? Wohl dem, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz, an seinem Wort des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Also voll ist vom Worte Gottes. Und was geschieht mit dem, der voll ist, der vom Worte Gottes? Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Dieser Vers, der ist es, ihr Lieben. Wir sind Fruchtbringer, aber nicht in dem Sinne, dass wir von irgendwelchen diesseitigen, umstandbezogenen Gegebenheiten und Ressourcen unsere Frucht bringen, durch gute Wetterverhältnisse, durch viel Regen und Sonne und so weiter, sondern wir holen das untergründig von einer nicht sichtbaren Quelle, von einem Strom, an dem, von dem Wasser eines Stromes, an dessen Rand wir gepflanzt sind. Wir machen uns unabhängig von allen weltlichen Umständen. Eben, das ist ein göttliches Prinzip. Und darin ist schon einiges von dem enthalten, was das Besondere der Nachfolger Jesu sein sollen. Sie sollen tatsächlich nicht leben von der Gunst der Umstände und der Sachverhalte. Sie sollen sich unabhängig machen. Du sollst nicht davon abhängig sein. Höre, es ist eine gute Botschaft. Die Umstände ändern sich. Mal sind sie erfreulich, denn sie sind besonders gefährlich, weil sie denn versuchlich sind, darauf sich einzulassen und aus den günstigen Umständen daraus ein göttliches Reden heraushören zu wollen. Und dann greifst du zu und willst dich ihrer bedienen und siehe da, nachdem du das getan hast, merkst du auf einmal, dass sie sich verwandelt haben und du bist du stehst dann im Regen da oder du bist verlassen. Oder doch häufiger sind die Umstände so, dass sie verdrießlich sind, dass sie negativ sind. Und dann hast du von vornherein keine Lust und Initiative, etwas zu machen, weil du merkst, es passt einfach nicht. Die Verhältnisse sind nicht demgemäß. Ihr Lieben, wir werden Sklave der sichtbaren Verhältnisse, Sklave der Dinge. Wir sind dinglich orientiert, wir verbeugen uns davor und das macht alle Welt. Aber sein Volk, das Volk Gottes soll das nicht so tun, sondern wir sollen leben von dem Strom an Zuwendung, an Bestätigung, an Bejahung, an Versorgung, der vom Herrn kommt. Völlig unabhängig von den Außenverhältnissen. Kann jemand ein gutes Amen sagen dazu, ihr Lieben? Das ist ein Genuss, das ist keine Forderung, das ist keine Unverschämtheit, das ist keine Betrug, das ist ein Genuss. Du sollst so leben. Das ist wirklich eine andere Form von Existenz. Okay, das ist alles mit drin in diesem dritten Punkt, dass wir Gott lieben sollen, dass wir ihn ehren sollen als unseren Versorger, der für uns da ist, der sich festgelegt hat, der jeden von uns versorgen will. Jeder von uns hat diese private, persönliche Zusage vom Herrn, dass du, was deine irdischen Lebensverhältnisse anlangt, also ich rede nicht nur von geistig ideellen Dingen, dass du vom Herrn Versorgung empfangen solltest und sollst, und zwar an der Breite von all dem, was du brauchst. Nicht nur Finanzen, auch soziale Dinge, Beziehungsfragen, Schulungsfragen, Ausbildung und. Der Herr ist dafür zuständig. Und ihn lieben und ehren heißt unter anderem, das wirklich von ihm zu erwarten und ihn darin zu achten. Das ist die dritte Ebene. Und so schön sie ist, es ist nicht die letzte und tiefste Ebene. die besteht darin, dass wir uns lieben lassen. Alles, was ich vorhin gesagt habe über die Begrenztheit dieser zweiten Lebensebene, dass wir Menschen dienen und sie lieben, trifft in einer Weise auch für diese eben beschriebene dritte Ebene zu. Und höre, du sollst nicht der ständig Gebende sein. Du sollst eigentlich überhaupt nicht sein. Das würde doch anstrengend sein. Auf einem sehr hohen Niveau würdest du ständig gefordert sein. Immer musst du geben. Du würdest dann am Ende doch ein religiöser Moralist sein. Irgendwie am Ende erschöpft umkommen. Das wäre zwar ein edler Tod, aber das ist nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist viel schöner. Nämlich sie besteht darin, dass wir uns lieben lassen sollen. Lieben lassen sollen. Du kannst nicht lieben, wenn du nicht erst Liebe empfangen hast. Und das will der Heilige Geist bei jedem unter uns bewirken. Und es war das, was ich vorhin so als Einführung euch nahelegte in Gestalt dieser Offenbarung, die der Mike Bickel bekommen hat. Wir brauchen Mike Bickel nicht. Wir legen ihn nicht aus, wir legen das Wort Gottes aus. Aber ihr sollt wissen, der Heilige Geist ist angetreten, tatsächlich, um die Christenheit weltweit zu konfrontieren mit seinen letzten Absichten. Die letzte und die schönste Offenbarung besteht tatsächlich darin, dass wir, jeder einzelne Nachfolger und am besten auch dann die Gemeinschaften von Nachfolgern, also die Gemeinden, dass sie das erleben, das Paradies fängt in einer bestimmten Weise hier an. Wir sind jetzt schon dazu berufen, in einer intimen Gemeinschaft mit dem Herrn seine Gegenwart zu erfahren und zu genießen. Er will uns zuerst bedienen. Er will uns geben, was wir brauchen. Nicht nur einmal sein Leben, sondern ständig sein Leben, sein göttliches Leben. Er will uns nahe sein. Er will mit uns zusammen sein. Ich habe aufgeschlagen vor mir, das habe ich euch nicht gesagt, vom Videopult, Johannes 17. Da lesen wir folgende Worte, Vers 22. Und ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins sind und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und liebst sie gleich wie du mich liebst. Also hört bitte nicht nur diese eine Betonung, dieses eine Wort, dass wir untereinander eins sind. Das ist ganz selbstverständlich auch da. Aber der Herr sagt es schon, das geht nur dann, wenn wir zuvor seine Herrlichkeit erleben und auch auspacken, unter uns manifest erleben, die er uns gegeben hat. Wirklich Herrlichkeit. Nicht irgendwie eine komische, religiöse Befindlichkeit, sondern Herrlichkeit im vollen Sinne des Wortes. Und das heißt auch hier, wir sollen dabei erleben, dass wir geliebt werden, wie Jesus vom Vater geliebt wird. Und dann steht danach Vers 24, Vater, ich will, hört ihr diese starke Betonung, wie der Herr sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, auf dass sie meine Herrlichkeit sehen. Nicht nur Herrlichkeit, sondern wir sollen beim Herrn sein. Und der Herr will bei uns sein. Wir sollen zusammen sein. Ihr Lieben, das ist eindeutig mehr und schöner und eine Verlängerung von dem, was sonst gesagt, geglaubt und verkündigt wird und was toll genug ist, nämlich, dass wir hier auf Erden Vergebung bekommen, Frieden mit Gott bekommen, dass wir versöhnt sind mit dem Vater, dass wir erleben, wie der Herr unsere Lasten, unsere Krankheit, unsere Nöte übernommen hat. Das ist wunderschön und muss verkündigt werden. Aber es geht weiter. Das ist noch nicht die letzte und schönste und tiefste Offenbarung, sondern sie besteht darin, dass wir mit dem Herrn zusammen sind und dabei erleben, dass wir so geliebt werden, wie er, der Herr Jesus selbst, der Sohn Gottes vom Vater, geliebt wurde und ständig wird. Und wisst ihr, das ist die Betonung, die mir so auf dem Herzen liegt. Ganz sicher für viele von euch nichts Neues. Aber ich will es einmal hier auch so ausdrücken, wie ich es draußen gegenüber den Leitern in der Gemeinde in Bollmannsruhe ausgedrückt habe. Wir alle oder viele unter uns dürften unter diesem Eindruck stehen, dass wir sagen, ja, ich weiß, es gibt sehr viel mehr zu erfahren, als ich gerade selbst erlebe. Und es ist schon schade, dass ich nicht zu diesen Gipfeln von Freude und von Lust kommen kann. Aber ich weiß, wenn ich dann dermaleinst gestorben bin und in himmlischen Gefilden walle, dann wird mir das alles zuteil werden. Und das stimmt. Da hinten hält eine Hand, die sagt, ja, du hast recht, es stimmt. Aber es soll nicht dabei bleiben. Wisst ihr, es gibt eine Lüge, die vom Teufel ausgeht, mit einem theologischen Gewand ausgestattet ist, die uns sagt, ich muss mich begnügen mit dem, was da ist. Ja, ich darf die Hoffnung haben, eines Tages, das wird kein Tag mehr sein, da gibt's ja keinen Tag mehr, in der Ewigkeit ist es anders. Aber hört, ich bin heute hergekommen zu euch, um euch zu sagen, das ist eine Lüge und die müssen wir töten. Wir müssen sie töten. Sie stimmt nicht. Ich werde gleich den biblischen Beleg euch bringen. Sie stimmt nicht. Wir sollen jetzt, ich habe den Beleg schon gebracht, aber ich werde einiges mehr bringen. Wir sollen jetzt seine Herrlichkeit erleben. Nicht alles vertagen auf jeweils später. Wir sollen nicht nur reden über die Liebe des Vaters zu uns. Und dass wir wirklich geliebt sind und dass es ganz ehrlich gemeint ist. Und dass es so stark ist, dass der Vater sich von seinem Sohn, dem Kostbarsten, was er hatte, getrennt hat, gesagt hat, Jesus, willst du auf die Erde gehen und die Lasten und Verbindlichkeiten, die Krankheit, die Armut, die Not und die Sünde auf dich nehmen. Als Zeichen, als maximales Zeichen deiner Liebe. Das stimmt alles. Aber es gibt mehr als das. Wir sollen nicht nur einen neuen Status haben, sondern neue Erfahrungen. Und ihr Lieben, das will ich euch vorlegen. Und das ist erlaubt, das zu wünschen und zu begehren. Und damit bin ich auch gleich beim Punkt. Wie kommen wir dahin? Wir kommen dahin, dass wir erst einmal die Information brauchen, dass es einen solchen Weg gibt und dass es legitim ist, das zu glauben, zu wünschen und zu erwarten, dass das hier auf Erden möglich ist. Dass er uns zuerst liebt, damit wir nachher lieben können. Ich schlag mal auf 1. Johannes, auch das habe ich euch nicht gesagt. Ich habe heute vieles nicht gesagt. Das ist ja auch eine Predigt, die erst sich im Verlauf des Haltens entwickelt. Ersten Johannes 5. Ich werde eines Tages den Antrag stellen bei der Gemeindeleitung, dass die Neigung des Pultes verändert wird. Es rutscht hier alles. Kapitel 4, Vers 9. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn gesandt hatte in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Das ist eine kostbare Wahrheit. Sogar die kostbarste, die wichtigste. Der größte Ausdruck der Liebe des Vaters zu uns ist der, dass er seinen Sohn gesandt hat. Aber dann geht's weiter. Vers 10. Darin steht die Liebe, Doppelpunkt. Jetzt kommt eine Antwort. Im Sinne eines Nicht. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Lieben, die Liebeserfahrung, zu Gott fängt damit an und eigentlich auch zu Menschen, dass wir ein klares Nein sagen und sagen, ich kann nicht lieben, ich kann nicht lieben. Das fällt schon manchen ganz schön schwer. Meint, oh, das ist ein Sakrileg, was ich da tue, etwas Gotteslästerliches, was ich ausdrücke. Nein, das ist totale biblische Wahrheit. Wenn du sagst, Herr, ich kann nicht lieben, aber ich will lieben, dann bist du auf einem gesunden biblischen Fundament. Und dann kannst du fortfahren und lesen, ja, nicht ich habe Gott geliebt, sondern er hat mich zuerst geliebt. Und dann lesen wir auch Vers 19 weiter. Lasset uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Hört, der Herr hat angefangen mit seiner Liebe. Und alles, was wir an Liebe aufbringen, ist nichts anderes als das Zurückgeben dessen, was wir bekommen haben, was so viel ist, dass wir es gar nicht mehr brauchen können und was uns schier nötigt, den Herrn zurückzulieben. Und dann, was wir dann immer noch an Liebe haben, geben wir den Menschen. So ist das gemeint. Und ihr Lieben, das ist eine Liebe, die erfahrbar ist. Und du sollst wissen, dass das Wissen um diese Liebe mit der Diskrepanz in der Tatsache, dass du sie so in dieser Weise als gefühlte, erlebte, inspirierende, faszinierende, bedrängende, drängende Liebe nicht hast, du sollst wissen, dass diese Diskrepanz ganz wichtig ist, denn sie erzeugt Hunger. Und Hunger ist die Voraussetzung dazu, eine ganz, ganz wichtige. Und wir sind alle hungerfähig. Halleluja! Fast alle. Die sich ununterbrochen selbst bedienen oder selbst sättigen mit dem, was sie haben, die können den Hunger wirklich so stillen und damit beseitigen, dass nichts mehr übrig bleibt an Verlangen Gott gegenüber. Aber du kannst dir die Augen öffnen lassen. Du kannst dir zeigen lassen aus dem Worte Gottes, was eigentlich alles vom Herrn her für dich vorliegt, was er vorgesehen hat. Und wenn du dann das siehst und dann siehst auf das, was du hast, dann darfst du auf keinem Fall so geistig alles vermauscheln. Auf keinen Fall. Es ist so eine Untugend unter manchen, jetzt wird gar nicht sah, es gibt unter uns Gläubigen so eine komische Form von scheinbarer religiöser Tugendhaftigkeit, dass man sich nicht eingestehen darf, was abwesend ist. Ja? Hör mal zu, das ist ein Leben der Lüge. Wenn du weißt erstmal, ich bin Kind Gottes, du hast diesen Basisfrieden, das ist ganz, ganz kostbar. Du hast Vergebung, die Vergangenheit schweigt, die Zukunft ist offen und so vieles ist da. Aber du bist nicht von dieser fantastischen, wunderbaren Liebe eben in Gang gesetzt und erfüllt und bedrängt. Das Wort Gottes redet von bedrängt sein durch Liebe, ergriffen sein durch Liebe auch. Wenn das nicht so ist, dann gesteh dir das ein und sag, Herr, das soll ich erfahren und da bin ich. Und wenn du so wahrhaftig wirst, kommt in dir ein Hunger zustande. Und wenn der Hunger noch nicht ausreicht, dann kannst du sagen, Heiliger Geist, ich merke, ich habe so eine sonderbare Fähigkeit, alle Defizite so zuzudecken und mit einer gewissen Selbstgenügsamkeit und Zufriedenheit durch manche andere Lüste, die ich da reinhole, mein Leben zu fristen. Und ich komme gar nicht auf all diese wunderbaren Schätze, die du mir gegeben hast. Hilf mir. Das ist ein originäres, ein göttlich erlaubtes und wichtiges Gebet, dass du dem Heiligen Geist sagst, Heiliger Geist, hilf mir, mehr das zu begehren und zu wollen, was du hast. Und dann wirst du erleben, das macht der Heilige Geist. Und dann wirst du erleben etwas ganz Besonderes. Du wirst das göttliche Sucht erleben, das Original von Sucht erleben. Wir kennen Sucht immer nur in der negativen Form. Ist doch so, nicht? Ja? Und so, dass man abhängig ist von irgendeiner Droge, einer Substanz, Stück Chemie, was sonst sein mag. Ja? Und Und wenn man das hat, dann ist man für den Augenblick befriedigt, aber nachher erst recht unbefriedigt. Man muss die Reize immer höher setzen, die Dosis immer höher heraufsetzen. Das ist also eine Qual. Kaum, dass die Wirkung verflogen ist von dem jeweiligen suchterzeugenden Mittel, schon braucht man mehr davon. Und das ist ganz, ganz grässlich. Das ist die weltliche negative Form. Es gibt eine göttliche Sucht. Eine göttliche Sucht, die ist ganz schwer zu beschreiben, aber sie ist wunderschön. Ja? Die ist nämlich so, dass du merkst, einige Dinge fehlen mir tatsächlich. Wir reden ja heute von der Gegenwart Gottes, von seiner intimen Beziehung zu dir und von dir zu ihm. Von dieser Herrlichkeit, die du erleben sollst, die du auch spüren musst. Du weißt, ich brauche das. Und du sagst das dem Herrn. Und dann gibt der Herr dir etwas davon. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Aber es wird in aller Regel nach einer gewissen Zeit sich doch ein wenig verflüchtigen. Und was dann zurückbleibt, das ist das Neue. Das ist dieses Gefühl von Geborgenheit, von Wohlergehen, nicht abfallen in ein tiefes Loch von Abhängigkeit, sondern echtes Wohlergehen, aber mit dem Verlangen, Herr, jetzt will ich noch mehr haben. Es ist wunderschön, es geht mir auch jetzt gut, aber ich habe erlebt, wie das aussieht, wie sich das anfühlt, wenn du zu mir kommst, Herr, gib mir noch mehr. Und genau das, ihr Lieben, will uns der Heilige Geist vermitteln. Und ihr Lieben, ich möchte euch sagen, genauso wie in Bollmanns Ruh, wo der alte Bollmann ruht, ja, der in unseren Liedern gesungen wird, ja, dass ich euch sage, es ist erlaubt, es ist notwendig, es ist richtig, es ist Gott gewollt. Es ist ein göttlicher Zeitpunkt, zu ihm zu kommen und zu sagen, Herr, ich will mehr. Ich will nicht nur gesund werden. Ich will nicht nur einen tollen Ehepartner haben. Ich will nicht nur eine gute Karriere in meinem beruflichen Leben haben. Ich will nicht nur eine starke Familie haben mit wunderbaren Kindern, die wie Ölzweigen um einen Tisch sind, ja. Ich will nicht nur einen Volkswagen haben oder wenn ihr wollt, einen BMW, wie auch immer. Also versteht jetzt bitte die Reihenfolge nicht verkehrt, ja. Ich will nicht nur dies und jenes haben. Ich will nicht nur im Fichtelgebirge Urlaub machen, sondern auch einmal auf Mallorca. Ich will nicht nur bei Lidl einkaufen, sondern auch einmal im Monat im KDW und so weiter. Was immer wichtig und lebenswichtig ist, ja, das einiges von dem zu streichen. Okay, hört. Und noch schönere Dinge. Erfahrungen der Gebetserhörungen, Erfahrungen von Heilung und sowas, alles, was zum Herrn kommt. Nicht nur das, sondern ich will dich selbst haben, deine Gegenwart selbst haben. Und wenn du sie hast, dann bist du bewahrt davor, dass du abdriften kannst in jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, Idolatry, was heißt das? Idolatry? Wie? Götzendienst. David, es geht mir schon wie dir, nur umgekehrt. Wisst ihr, wenn wir so den Dingen ergeben sind, sind wir im Götzendienst drin. Dann haben wir unsere Idole. Aber wenn wir verliebt sind in den Herrn, weil er uns den Weg eröffnet dazu, dann werden wir davor bewahrt. Ich will schließen mit einem Bibelwort. Das steht in Psalm 16, Vers 8 bis 11. Da lesen wir, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Ein Nebeneffekt. Ist er neben dir und siehst du ihn, bleibst du fest wie eine deutsche Eiche und stärker. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Halleluja. Auch mein Leib wird sicher liegen. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Hört ihr? Weg zum Leben. Das müssen wir als Gemeinde auf dem Weg besonders wissen. Doppelpunkt. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Es gab Zeiten in der Geschichte der Gemeinde Jesu, wo mit Überzeugung verkündigt wurde. Es ist nicht tunlich, dass wir uns ergehen in den Freuden mit dem Herrn und an seiner Brust liegen und uns lieben lassen und dabei zulassen, dass die Welt umkommt und die Sünder verloren gehen. Das gab's wirklich. Ich habe das gehört. Aus großartigem Munde. Und ich denke, dass die es so gesagt haben, wirklich glaubten, dass sie Gott dienen. Und aber lasst uns zur Kenntnis nehmen. Das sind nicht Gegensätze, die nebeneinander, gegeneinander stehen. Willst du deine Umwelt in deinem Block, in deiner Verwandtschaft erreichen und sie zum Herrn führen, dann musst du verzaubert werden durch die Liebe Gottes, durch seine Wonne und seine Lust. Und wenn du durch seine Gegenwart so verändert wirst, wirkliche übernatürliche Liebe erfährst und den Herrn zurückliebst und dann Menschen liebst und dann deine Brüder und Schwestern liebst und dann deinen Ehemann liebst und deine Kinder liebst, du wirst so viel Frucht bekommen. Das haben wir noch nicht, sonst würden wir das Zehnfache oder 50-fache an Mitgliedern und Freunden unter uns haben, dann würden wir viel größer sein. Aber wir kommen dahin, wir kommen dahin. Und der Herr will uns beides geben, erst einmal sich selbst. Und ich sage es dir noch einmal, es ist wirklich richtig und erlaubt und Gott gewollt, das begehren zu wollen, einen Hunger zu haben. Du darfst das und der Heilige Geist wird dir helfen. Und in dem Maße, wie du Hunger bekommst, ehrlichen Hunger, wird sich der Herr dir offenbaren und sich dir zu erkennen geben. Du wirst ihm begegnen und du wirst von ihm geliebt werden und du wirst ihn lieben und dann wirst du alles, was in deiner Umgebung ist, lieben, regelrecht überfallen mit Liebe annagen und du wirst es in einer göttlichen Vollkommenheit tun, weil die Liebe es an sich hat, dass sie immer alles richtig macht. Die Liebe ist gleichzeitig angemessen und sie ist höflich, ja? Und sie ist sanft und sie ist zurückhaltend. Sie fällt nicht mit der Tür ins Haus und ist doch so gewaltig. Sie hat alles drauf. Sie findet immer den richtigen Akzent. Das sollen wir erleben. Und dabei werden viele, viele Menschen in unserer Umgebung angeregt werden und gereizt werden, diesem Herrn zu folgen, der ihren Nachbar so verändert hat. Ich rede von dir. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Kommt ihr nach vorne. Ich bete inzwischen. Herr, wir danken dir, dass du keine Günstlinge hast, sondern dass diese deine Worte für uns alle gelten. Ich danke dir, Herr, dass du jeden von uns lieb hast und dass du willst, dass wir nicht nur wissen, dass du uns lieb hast, sondern dass wir deine Liebe erfahren. Und danke, dass du dafür sorgen wirst, dass wir liebesfähig werden mit all den wunderbaren Folgen. Ich danke dir, dass dein erster Schritt bei jedem von uns der ist, dass du wirklich Sünde vergibst, uns herausziehst aus den Zwängen unserer Vergangenheit, dass wir nicht dieselben bleiben müssen, sondern zu dir kommen können. Ich danke dir, dass du unsere aller Schuld und die Folgen unserer Schuld, unser Versagen, unsere Fehler, unseren Stolz, unseren Hochmut, unsere Gemeinheit, unsere Bosheit, unsere Krankheit, unsere vegetativen Schwächen und Fehler und Krankheiten getragen hast. Danke dafür. Aber danke, dass du mehr vorhast. Dass du uns beglücken willst mit dir selbst. Nicht nur mit den Auswirkungen deines Tuns, sondern mit dir selbst. Und dass wir uns dafür entscheiden können, dass wir wählen dürfen. Und das wollen wir tun. Und ich bitte alle, die dem Herrn nachfolgen, dass ihr das irgendwie in einem stillen Gebet, das dem Herrn zum Ausdruck bringt, so mit deinen privaten, eigenen Worten, sag ihm, Herr, das will ich. Es war wohltuend für mich zu hören, dass das erlaubt ist und sogar richtig ist und notwendig ist. Ich hatte Angst gehabt, dass ich zu viel wünsche, dass ich überziehe, aber ich freue mich, dass du sagst, dass bei dir Wonne ist und Freude die Fülle ist und dass du mich mit Herrlichkeit ausstatten willst. Eigentlich, dass sie schon da ist, aber sie soll sichtbar werden. Und dass ich bei dir sein soll, mindestens in der ganzen Zeit hier auf der Erde schon. Herr, das will ich. Das will ich unbedingt. Ich will mich abkoppeln von den dürftigen Freuden und Genüssen meiner Umwelt. Ich will ihnen nicht zum Opfer fallen. Ich will meine Freiheit zurück. Sag das dem Herrn. Und während du mit dem Herrn redest, möchte ich mich an die unter uns wenden, die Jesus so noch gar nicht kennen, nie richtig das gehört haben oder erlebt haben, dass man sich für ihn entscheiden kann und dass er dann, wenn wir Ja sagen zu ihm, dass er dann zu uns kommt, dass er unser altes Leben wegtut, dass er uns wirklich versetzt in den Status eines Kindseins in der göttlichen Familie, dass er uns mit ewigem Leben ausstattet, dass er all das, was uns ängstigt und bedrängt, auf sich genommen hat und weggetragen hat, und dass wir Freiheit erleben können, Geborgenheit beim himmlischen Vater, nicht nur bei einem Erlöser, beim Vater und erst recht nicht nur bei einem Schöpfer. Du sollst auf Zeit und Ewigkeit die Geborgenheit beim Vater erleben und nicht mehr alleine sein. Der Herr will dich aus aller Bedrohung und Angst erretten, aber auch vor dir selbst und dem Verfallensein an deine eigenen Zwänge, auch dem Zwang, dir selbst helfen zu wollen, dich selbst befreien zu wollen. Das schaffst du nie. Und ich möchte, weil es eine echte Entscheidungsmöglichkeit ist, ich möchte fragen, wer ist hier, der zu dieser Kategorie von Besuchern gehört, die das so noch nicht erlebt haben? Und du möchtest heute Jesus annehmen und er führt dich dann direkt zum Vater mit all dem, was du gehört hast, was dann dazu gehört. Gibt es jemand oder mehrere, die merken, das ist meine Stunde? Dann triff doch die Entscheidung und hab den Mut, den Arm zu erheben, als Zeichen dafür, dass du sagst, hier sitzt einer, der das unbedingt erleben möchte. Wer möchte diese Erfahrung, einen Erlöser zu haben, heute machen, vom Herrn sich schenken lassen? Gott beschenkt dich. Und er versklavt dich nicht. Gut. Ja. Auch heute laden wir wieder dazu ein, dass jeder, der unter uns hier ist, mit irgendwelchen Beschwerden und Hilfe und Erleichterung und Befreiung braucht oder Heilung braucht oder eben auch jetzt den Weg hin zu Jesus einfach sucht, dass er nach vorne kommen kann, schon gleich jetzt nach dieser kurzen Einladung. Und wir werden für dich da sein und der Herr ist da. Wir werden nicht nur liebevoll und tröstend die Hände auflegen und ein paar nette Worte sagen, sondern wir glauben, dass die Gegenwart Gottes sich erweist durch echte Veränderungen. In den letzten Tagen und Wochen haben wir in der Gemeinde verstärkt erfahren, wie Gott heilt, körperlich heilt. In den letzten Monaten kann ich sogar sagen. Und wenn jemand also auch mit körperlichen Mängeln da ist, mit einer Krankheit, lass dich ermutigen. Glaube dem Herrn, dass er deine Krankheit auch getragen hat und weggetragen hat. Oder wenn du in anderen Nöten bist, oder wenn du in seelischen Schwierigkeiten bist, lass dich ermutigen. Komm zum Herrn. Und Gott will dir helfen. Er hat eine Lust daran. Wir finden im Wort Micha, beim Propheten Micha, die Aussage, er hat ein Gefallen daran zu vergeben, zu geben, zu segnen. Also kommt zu ihm und wir wollen einfach seine Hilfe nur vermitteln. Aber sie kommt selbst direkt von ihm. Wir werden dabei noch ein oder zwei Lieder stellen.